Tachles Podcast.
Hannes Stein, diese Woche gab es eine weitere Weichenstellung im Wahlkampf in Amerika zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Mit der TV-Debatte haben wir jetzt einige Erkenntnisse mehr. Und da frage ich Sie, teilen Sie diese Einschätzung? War etwas überraschend? War etwas neu für Sie?
Nein, für mich war gar nichts neu daran. Kamala Harris hatte in dieser Fernsehdebatte zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe war, sich selbst vorzustellen und ihr Programm. Und die zweite Aufgabe war, Donald Trump vorzuführen, vorzustellen als der, der er ist. Beide Aufgaben hat sie bravourös gemeistert. Sie hat sich selbst gezeigt als das, was sie ist, nämlich eine sehr zentristische Demokratin in der Außenpolitik mit Vorstellungen, die einen Ronald Reagan natürlich entzückt hätte. Überhaupt nicht in irgendeinem Sinne linksradikal, überhaupt nicht radikal, sondern einfach sehr klar zentristisch. Und gleichzeitig ist es ihr gelungen, Donald Trump so zu reizen, dass er sich wieder als das gezeigt hat, was er war und ist. Ein guter Vergleich, den ich irgendwo gelesen habe, ist wie ein kaputter Laptop, dessen Batterie jetzt langsam nachgibt. Also jemand, der eben gar keine positiven Programmpunkte formulieren kann, sondern der nur wütet, der im Grunde nur einen Programmpunkt hat, nämlich dieses Land wird von Immigranten überrollt und geht deswegen unter. Der Höhepunkt war natürlich seine Behauptung, dass haitianische Einwanderer in Springfield, Ohio Katzen essen. Aber beides hat mich nicht überrascht. Also ich wusste immer, dass Kamala Harris die ist, die sie ist. Ich wusste auch immer, dass sie eine sehr kompetente Rednerin und Diskutantin ist. Das musste jeder wissen, der diese Frau verfolgt hat, was natürlich viele Leute in Amerika nicht getan haben, weil das nicht deren Job ist. Das ist auch in Ordnung. Und ich wusste immer, dass Trump Donald Trump ist, also ein wütender Rassist, der in letzter Zeit deutliche Anzeichen zeigt von Demenz.
Nun, ein Ziel hat er vielleicht erreicht, Donald Trump, dass auch wir jetzt in diesem Podcast schon mehr Redezeit auf ihn als auf Sie verwendet haben. Wenn wir auf die beiden Punkte kurz zurückkommen, die Sie angesprochen haben, die Migration, die Flüchtlinge und die Katzenparallelen. Lassen Sie uns das mal noch vertiefen, weil das ist etwas, was man hier in Europa natürlich nur aus der Distanz mitbekommt, wenngleich man den Rassismus natürlich eins zu eins sieht.
Es gibt in Amerika schon seit langer Zeit, das ist keine neue Entwicklung, ungefähr 11 Millionen, die Zahl ist umstritten, wahrscheinlich sind es mehr, illegale Einwanderer. Diese illegalen Einwanderer sind Leute, die hierher kommen, um zu arbeiten oder gekommen sind. Viele von ihnen sind leben schon seit 20, 30 Jahren hier. Es gibt mittlerweile auch schon Kinder, die hier geboren sind, amerikanisch sozialisiert sind und keine Ahnung haben, dass sie eigentlich keine amerikanischen Staatsbürger sind. Diese illegalen Einwanderer sind, es gibt darüber sehr klare Untersuchungen, deutlich weniger kriminell als alteingesessene Amerikaner. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich auch nicht verblüffend. Wenn man keine Papiere hat, dann versucht man natürlich nicht aufzufallen und dann begeht man noch nicht einmal Ladendiebstähle. Ja? Man ist dann sehr, wie sagt man das auf Deutsch? You lay low. Man hält den Kopf unten. Allgemein gesprochen gibt es im Moment, mittlerweile ist es wieder gesunken, aber so gegen Ende der Trump-Präsidentschaft fing es an, sehr hochzugehen, unglaublich viele Leute, die im Süden über die Grenze kommen. Das sind auch Leute, die hier arbeiten wollen. Der Grund, warum sie hierher kommen, ist, weil wir eigentlich ein riesiges Neonschild aufgestellt haben, auf dem steht Help Wanted. Wir brauchen Arbeitskräfte und die kommen herüber, sind auch illegal, haben hier keine Arbeitserlaubnis und arbeiten hier. In der Propaganda der Rechten wird daraus, dass das alles Verbrecher sind, dass die hier herüberkommen und grässliche Dinge anstellen, dass sie ganze Stadtteile übernommen hätten, dass sie ständig Frauen vergewaltigen und unschuldige Menschen abknallen. Die Wahrheit ist, dass es während der Pandemie kurzzeitig eine Kriminalitätswelle gab, die hochging. Die ist inzwischen längst wieder unten. Die Mordrate ist inzwischen wieder sehr niedrig. Die höchsten Mordraten hat man nicht in den Städten, wo sich Einwanderer ballen, sondern man hat sie eher so im ländlichen Tennessee. Das sind aber dann eben Fakten, Tatsachen, die, wenn man Fox guckt oder wenn man One America News Network guckt oder sich im Internet herumtreibt, dann sieht man das überhaupt nicht, weil das dortige Bild ist, dass die amerikanischen Städte Höllen sind, wo man dauernd kriminell bedroht wird. Ich kann dazu auch wirklich persönlich sagen, also ich lebe ja in der Bronx und es ist sehr gemütlich hier. Also es ist überhaupt nicht so, dass man hier Angst haben müsste, nachts auf die Straße zu gehen. Es gab ja eine große Kriminalitätswelle in den 70er, 80er Jahren hier in New York. Da hat man sich nachts nach Einbruch der Dunkelheit wirklich nicht in den Central Park getraut. Das ist längst vorbei. Also ich bin natürlich nachts im Central Park spazieren gegangen, alleine mit meiner Frau, mit Frau und Kind. Und wir haben uns nie was dabei gedacht oder denken müssen.
Nun, jetzt hat Trump nicht nur dieses Thema nochmals in den Fokus gestellt, sondern das auch gleich verbunden mit den Katzen, mit dieser absurden Bemerkung, die Sie vorhin erwähnt haben, auf die dann auch Taylor Swift in ihrem Embracing of Kamala Harris eingegangen ist. Was hat es mit dem auf sich?
Über diese Katzengeschichte gibt es inzwischen im Internet ja viele Witze. Ich will ja kurz erklären, warum diese Sache überhaupt nicht witzig ist. Also in Springfield, Ohio gibt es eine tatsächlich große migrantische Community von Haitianern. Die haben mittlerweile ihr eigenes Stadtviertel. Also es gibt so ein Little Haiti. Auch diese Haitianer sind da, weil sie gebraucht werden, weil sie arbeiten. Und zwar machen sie die Dreckarbeiten, die sonst niemand macht. Im August dieses Jahres, das kann man sich angucken, man findet das relativ leicht. Im Internet trat ein Neonazi, wirklich ein Angehöriger einer narzisstischen Gruppe dort auf in Springfield, Ohio und sagte, diese haitianischen Einwanderer werden diese Stadt zugrunde richten, die bringen hier die Barbarei. Dann verbreitete sich irgendwann im Internet dieses Gerücht, die Haitianer essen Katzen. Dazu muss ich anmerken, dass mir dieses Gerücht ganz gut bekannt vorkommt. Ich bin ja in Österreich aufgewachsen. Also in meiner Kindheit gab es natürlich das Gerücht, dass die Roma Katzen essen. Und es gab das Gerücht, dass die Minderheit dort damals in Österreich waren die Jugoslawen. Es gab das Gerücht, dass die Jugoslawen Katzen essen. Also dieses Gerücht, dass Immigranten irgendwelche Haustiere schlachten und essen, das kenne ich als jemand, der in rassistischen Gesellschaften aufgewachsen ist, wirklich seit meiner Kindheit. Was daran so gefährlich ist, da es sich nicht nur im Internet verbreitet hat, sondern da es auch Donald Trump gesagt hat und Trump hat eine Anhängerschaft, erzeugt das natürlich im schlimmsten Falle eine Pogromstimmung gegen Haitianer. Ja, solche rassistischen Behauptungen, ich meine, das sind ja Millionen Leute, die das dann glauben. Ja, das erzeugt Stimmungen, die wirklich zu Gewalttaten führen können, zumal in einem Land wie Amerika, vergessen Sie nicht, wir haben hier ja mehr Waffen als Einwohner. Und das ist auch nicht so gut geregelt wie in der Schweiz. In der Schweiz gibt es immerhin weiß die Polizei, wo die Waffen liegen und die Leute, die die Waffen haben, wissen, damit umzugehen und so weiter. Und es kriegt nicht jeder sofort Munition und es kann nicht legal einfach von einem Menschen auf den anderen weiterverkauft werden. Hier in Amerika sehr wohl. Also hier gibt es unglaublich viele Waffen und unglaublich viele Waffen auch in den Händen von Leuten, die solche Sachen glauben. Und das kann wirklich für haitianische Familien sehr, sehr konkrete Folgen haben. Und deswegen ist es gar nicht witzig.
Haiti hat ja schon reagiert und möchte gleich zum nächsten und eigentlich zum großen Thema im Verständnis oder im Missverständnis rund um Amerika kommen. Amerika, so sehen wir das ja von hier, ist ein Einwanderungsland und stolz darauf. Das ist auch so ein Mythos, den man immer sieht. Also dieses Einwanderungsland Amerika, das nun jetzt in der Logik von Trump abgeschafft wird und die Einwanderung zur Bedrohung stigmatisiert wird.
Es ist richtig, wir sind natürlich ein Einwanderungsland. Die einzigen Leute, ich sage immer, die einzigen Leute, die das Recht haben, hier eine nativistische Politik zu machen, sind Leute, die ein Casino eröffnen dürfen. Damit meine ich natürlich die amerikanischen Ureinwohner. Ne? Aber es gibt auch eine lange Geschichte in Amerika, gleichzeitig mit der Einwanderung von Feindschaft gegen Einwanderung. Um das mal ganz kurz die Geschichte zu erzählen. Also die großen Eisenbahnlinien, die eine amerikanische Küste mit der anderen verbinden, Kalifornien mit dem Osten, wurden gelegt, verlegt von chinesischen Arbeitskräften. Die wurden geholt extra, um diese Schienen zu verlegen. Und die ersten Anti-Einwanderungsgesetze passierten so gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wo man nämlich sagte, diese Leute dürfen zwar hier die Eisenbahn bauen, aber sie dürfen nicht hierbleiben. Also das waren deutlich anti-chinesisch. Es gab aber bis 1921 in Amerika eigentlich davon abgesehen gar keine Regel. Das heißt, die Regel genauer gesagt war, jeder freie Weiße darf in Amerika einwandern. Man brauchte ja Einwanderer. Das Land ist riesengroß und man brauchte Leute, die je weiter sich das Land gegen Westen ausdehnte, die das irgendwie besiedeln. 1921 gibt es die erste Regelung, die Einwanderung sozusagen bremst, die 1924 nochmal nachgeschärft wurde. Und diese Einwanderungsregelungen waren von Anfang an sehr offen rassistisch. Man wollte, dass die weiße angloamerikanische Rasse nicht durch schlechtes Blut verdorben wird. Und das erfinde ich jetzt nicht, sondern das wird ziemlich genau so auch formuliert. Damals war sehr modisch die Eugenik, also das waren eugenische Regeln. In der Praxis hieß das, man wollte Einwanderer vor allem aus Nordeuropa, man wollte Norweger und man wollte nicht Italiener, man wollte nicht Osteuropäer und man wollte schon gar nicht Juden. Das waren von Anfang an sehr klare antijüdische Einwanderungsregelungen, weswegen es ja dann während des Zweiten Weltkriegs bekanntlich auch so war, dass die Vereinigten Staaten kaum jüdische Flüchtlinge reingelassen haben. Das änderte sich erst 1944, als es schon zu spät war. Es gab damals einen antisemitischen Mann, der im State Department gearbeitet hat, Breckinridge Long, der dafür gesorgt hat, dass die Quoten für Juden nicht erfüllt wurden. Und das war wirklich die Regel. Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens war es schwer für Juden noch nach Amerika zu kommen. Und das ganze Einwanderungsrecht ändert sich erst 1965 mit dem Hart-Keller Act, wo Lyndon B. Johnson unter der Freiheitsstatue ein neues Gesetz unterschrieben hat, das diese rassistischen Einwanderungsregelungen, die bis dahin in Kraft gewesen waren, kassiert hat. Und erst seither gibt es eine große Einwanderung nach Amerika von Leuten aus Afrika, von Leuten vor allem aus Asien. Wobei, auch darüber gibt es sehr gute Untersuchungen. Das sind in der Regel genau die Leute, die ein Land braucht. Es sind gut ausgebildete Leute, es sind fleißige Leute, es sind Leute, die hier natürlich dann nicht nur arbeiten, sondern auch Steuern bezahlen. Das heißt, es sind Leute, ohne die wir gar nicht auskämen.
Nun, dieser Diskurs ist ja auch aus dem aktuellen Europa. Das wollen wir hier gar nicht vertiefen, aber vielleicht noch kurz in die nächste Zukunft schauen in Bezug auf den Wahlkampf und die Wahlen. Es gibt ja schon erste Polls. Harris hat aufgeholt oder überholt. Wie wird das jetzt weitergehen? Wird das ein noch härterer Wahlkampf? Wird sich Trump ändern? Wird er eine neue Strategie wählen? Was macht Harris?
Sie hat die Debatte natürlich klar gewonnen, nicht? Also es gibt kaum jemanden, der diese Debatte gesehen hat und gesagt hat, Trump hat die gewonnen. Sie hat die Debatte gewonnen. Das Problem ist, dass Debatten überhaupt nichts bewirken. Hillary Clinton hat alle drei Debatten gegen Donald Trump gewonnen. Man kann sie sich übrigens immer noch angucken. Ist vollkommen klar. Und sie hat dann trotzdem das Electoral College verloren. Man muss, glaube ich, bevor man irgendwie weiterspricht über Polls und so weiter, einmal etwas erklären, was, glaube ich, Leuten in Europa nicht so recht klar ist. Wir wählen unseren Präsidenten nicht, sondern wir wählen ein Wahlleutegremium, das den Präsidenten wählt. Das Modell dafür, kein Witz, stammt aus dem Heiligen Römischen Reich. Weil wir den Präsidenten nicht wählen, kann es passieren, dass eine Mehrheit einen Kandidaten wählt und der andere Kandidat, der weniger Stimmen hat, Präsident wird. So war es 2016. Bekanntlich hatte Hillary Clinton 2% mehr Wählerstimmen, mehrere Millionen Leute. Sie hatte Millionen mehr Wählerinnen und Wähler als Trump. Aber Trump gewinnt das Wahlleutegremium, das sogenannte Electoral College. Wegen dieses Electoral College kommt es dann am Schluss nur auf eine ganz kleine Zahl von Swing States an, die immer kleiner geworden ist übrigens. Es waren mal 15 Swing States. Inzwischen sind wir bei 5 bis 6 Swing States. In diesen 5 bis 6 Swing States kommt es dann manchmal auf 10.000 Leute, 10.000 Stimmen. Also das heißt, die Entscheidung über die Zukunft der amerikanischen Republik liegt dann in den Händen von ganz wenigen Leuten. Und deswegen glaube ich, war etwas sehr wichtig, was Kamala Harris während ihrer Debatte getan hat. Und das war das Einzige, was mich übrigens bei ihr überrascht hat. Da dachte ich, oho. Es war auch etwas, was ich nicht wusste. Sie wandte sich in einer Phase der Debatte direkt an die polnischen Einwanderer in Pennsylvania. Ich wusste das nicht, aber es ist also so, dass es in Pennsylvania mehrere hundert Amerikaner polnischer Herkunft gibt. Und sie sagte denen, wollt ihr wirklich, dass Trump gewählt wird, der so eindeutig der Kandidat ist, der dem Kreml gefällt? Das war erstens eine neue Information, darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Und zweitens ein interessantes Faktum. Und ich habe seither mal nachgeguckt, wo gibt es eine große polnische Emigration in Amerika und wo gibt es eine große ukrainische Emigration in Amerika? Und siehe da, gerade in den Swing States gibt es von denen ziemlich viele. Und deswegen halte ich für möglich, dass die Wahl, egal was die Meinungsumfragen sagen, also dass Kamala Harris gewinnt mit den Stimmen der Ukrainerinnen und Ukrainer und der Polinnen und Polen in den Swing States, die sich gegen Trump entscheiden.
Das ist ja eine interessante Wendung. Wir bleiben dran. Wir sprechen bald wieder. Vielen Dank, Hannes Stein, für das Gespräch.
Tachles Podcast.